Zeugnisse machen wir am Ende, wenn jemand eins hat. Halleluja. Richten wir uns aus auf den Geist, oder? Halleluja. Danke, Papa, dass du da bist. Danke, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du dein Wort in unser Herz pflanzt, es begießt, es sprießen lässt, es Frucht tragen lässt. Danke, Papa, für jede Predigt, die wir schon gehört haben in der Vergangenheit und die Frucht trägt in unserem Leben, die Glauben hervorbringt, die Stärke hervorbringt, die Überwinden hervorbringt. Danke, Papa, dass dein Wort pures Gold ist. Und das braucht man nicht prüfen. Es ist echt, es ist stark, es ist stabil, es ist wertvoll. Und danke für jeden Schatz, den du schon in unser Herz gelegt hast, aus deinem Wort. Und es immer mehr wächst und größer wird, stärker wird. Danke, Jesus, dass wir stark sind in dir, in Christus Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Ja, hey, vielen Dank für die Gebete für Barbara. Danke für alle Gebete, die kamen an, die haben uns getragen durch die Woche. Und ich bin ja auch jeden Tag ins Krankenhaus gefahren. Es war nicht einfach, war sehr stressig die Zeit, aber es war gut. Gott ist gut. Amen. Ich hatte die letzten Wochen echt einige Telefonate mit Menschen aus der Gemeinde oder nicht aus der Gemeinde. Und manche gehen durch harte Zeiten, manche gehen durch sehr viele Herausforderungen. Wahrscheinlich du auch ab und zu, oder? Am Montag vor einer Woche hat eine Arbeitskollegin die Bärbel in der Arbeit angegriffen, aufs Übelste vor der Kundschaft. Bärbel kam ganz aufgelöst nach Hause und dann habe ich mich auch aufgeregt und mein erster Herzensgedanke ist immer, ich bin ein Löwe, ich beiß, ich kämpfe für meine Kinder, ja, für meine Frau und so weiter. Und dann war sofort, nee, das ist nicht der Weg des Herrn und habe ich darüber nachgedacht, habe gesagt, Herr, was ist dran? Vergeben. Na, ich habe Bärbel gesagt, du musst es einfach vergeben, lass es nicht an dich ran. Am selben Tag kommt Sammy nach Hause, ja, mein Chef, der ist heute auf 180 gewesen, zwei Leute rausgeworfen und dann hat er mich ins Büro zitiert. Und er hat eigentlich im Sammy versprochen, dass er einen Festvertrag kriegt. Und dann wusste Sammy, ich sage, Sammy, wie hast du reagiert? Ich habe kurz gebeten, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, mach es so, so und so. Sammy wollte eigentlich rein, wollte sagen, ich hätte gern meinen Festvertrag und eine Lohnerhöhung. Und der Heilige Geist hat gesagt, sag gar nichts davon. Und der Chef, die erste Frage, die er ihn fragt, ist, und? So, was wollen Sie noch von mir? Voll auf 180. Und Sammy ganz ruhig, nee, ich wollte nur wissen, wo kann ich mich noch verbessern? Wisst ihr, das ist die Weisheit Gottes. Da hat der Chef nämlich gar nicht mitgerechnet. Er war auf 180 und auf Krawall gebürstet. Und wenn du da Öl ins Feuer gießt, dann kommt es zurück. Eine Stichflamme. Wunder dich nicht, wenn deine Augenbrauen weg sind. Ja? Und ich hab mich gewundert und habe mich gleichzeitig gefreut über die Weisheit, die in Sammy ist. Und die Weisheit, die in dir ist, weil du hast denselben Heiligen Geist. Und Sammy hat gesagt, ich wusste, ich muss ein paar Gänge zurückschalten und ich darf nichts dagegen sagen, ich bin einfach nur ruhig. Auch wenn er mir einen Festvertrag versprochen hat, jetzt kriege ich wieder einen Jahresvertrag, egal. Wisst ihr, wir gehen durch ein Leben durch, wo Herausforderungen sind, wo auch manchmal Gemeinheiten sind, wo Versprechen nicht eingehalten werden, wo der Teufel wirkt, wo er rumwurschteln macht und tut. Und auch in den Telefonaten habe ich auf einmal einen Geistesblitz gekriegt und fragt die eine Person, was ist die Alternative? Jesus abschwören, Jesus loslassen, den Glauben loslassen, weglaufen. Gerade haben wir uns bekannt, wir laufen nicht weg, wir laufen zum Vater. So wie wir es in dem Lied gesungen haben. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe manchmal auch die Tendenz in mir, oh, ich möchte auf die einsame Insel des Glaubens, wo Ruhe herrscht. Die gibt es aber nirgends. Diese Glaubensinsel des Friedens gibt es nicht. Wir leben in einer Welt, die durchdrungen ist von Satanismus, die durchdrungen ist von Satan, von dem, was er glaubt, was er verkündigt, was er den Leuten sagt, was richtig ist. Und wir ecken da an. Wir sind nicht kompatibel, wir gehören nicht dazu. Und das sind Herausforderungen, die sind manchmal schwierig. Glaubt ihr das? Ich weiß, dass Bärbel nicht angegriffen worden ist, weil Bärbel böse ist, sondern weil sie Kind Gottes ist. Ich weiß, dass Sammy angegriffen wurde, nicht weil er schlecht in der Arbeit ist, sondern weil er Kind Gottes ist. Und wenn wir das begriffen haben, können wir ein paar Gänge zurückschalten und sagen, Herr, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Und dann schalten wir manchmal ein paar Gänge zurück, obwohl wir eigentlich auf Angriff wollen. Ja, aber das ist die Weisheit Gottes, ist in uns. Die Weisheit Gottes ist in uns. Ja. Und am Sonntagnacht kriege ich Erkältung, denke ich, na super, ich habe fast keine Nacht geschlafen, ich wusste, ich muss ja wieder ins Krankenhaus und hin und her und mich um alles kümmern. Da hast du so Gedanken mit, ja, dankeschön, jetzt habe ich auch noch Erkältung. Kennt ihr das Spiel? Aber ich habe meinem Herz gesagt, nein, ich lasse das nicht in meine Gedanken. Ich lasse es mich nicht beherrschen. Ich lasse nicht zu, dass die Erkältung mich jetzt schikaniert. Auch wenn sie mich schikaniert. Versteht ihr? Die Entscheidung ist immer, wie gehen wir damit um? Leute, und da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Und ich habe gemerkt, eure Gebete, die kommen volle Kanne an. Ich war wie getragen. Ich war wie in Watte. Obwohl Herausforderungen waren. Aber ich war wie in Watte und habe gemerkt, wow, hey, cool, ihr betet. Und ihr betet richtig, ihr betet gut, versteht mich richtig. Ihr betet mit dem Heiligen Geist zusammen. Das ist das einzigste Richtige und Gute. Alles andere sind nur Worte. Und wenn ihr das schon verstanden habt und wir uns da gegenseitig tragen, und das tun wir ja, oder? Dann haben wir alles richtig gemacht. Dann haben wir alles richtig gemacht. Und es gibt viele Gemeinden, wo viel ist, wo groß. Ich bin nicht gegen die. Aber ich bin froh, dass ich das habe, was ich habe. Ich glaube, diese Gemeinde ist gegründet auf Glauben. Und die steht. Und der Teufel greift uns an, jeder, wo er irgendwo ist. Jeder hat andere Herausforderungen und Probleme. Aber wenn wir füreinander beten, glaube ich, macht es einen Unterschied. Glaubt ihr das auch? Absolut. Absolut, weil Gott gut ist. Und weil er mit uns ist und weil er uns durchträgt. Und weil er uns durch diese Dinge auch Dinge zeigen will. Weil er uns fruchtbar macht im Geist. Weil er uns führt und leitet. Leute, das ist gigantisch. Wir haben eine Frau kennengelernt, die ist über 80 im Krankenhaus, war mit Bärbel im Zimmer, hat Corona-Schäden, übelste Corona-Schäden von der Impfung. 4-mal geimpft, sie wollte nicht, ihre Kinder haben sie gedrängt und jetzt hat sie die schlimmsten Krankheiten, alles was es gibt, ganz furchtbar. Dann habe ich gedacht, boah, bin ich froh. Ich habe ihr dann gesagt, Bärbel hat gesagt, mein Mann ist Pastor, ich will es nicht immer, ja. Und dann ging es gleich los, das Thema. Ja, sind Sie geimpft? Sage ich, ja, ich habe mich widerwillig geimpft. Ich wollte es nicht, ich war voller Impfgegner, aber weil meine Tochter geheiratet hat und jemand aus der Gemeinde im Krankenhaus war und so weiter, lange Geschichte, ihr kennt sie alles, habe ich mich impfen lassen. Sage ich, die Bibel sagt, wenn etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Und ich habe mich bei der Impfung, habe ich gesagt, wenn das Zeug meinen Körper berührt, wird es zu Wasser. Die hat solche Augen gekriegt. Dann habe ich gedacht, ja, sie wachen damit auf, mit Schaden, aus Schaden wird man klug. Hättest du mit der vor der Impfung diskutiert, hätte ich gesagt, was sind Sie von Verschwörungstheoretiker, was sind Sie für einer, was, jetzt ist es anders. Ich hoffe nicht, dass wir noch eine Impfung brauchen, damit die klug werden. Heute Morgen habe ich gestern habe ich eine Nachricht gekriegt, da stand drin, ja, viele Menschen werden sich nicht mehr impfen lassen, deswegen impfen sie dann die Tiere und die essen wir ja dann. Also haben wir es automatisch und vieles mehr, also. Es gibt so viele Videos mit Würmer im Lachs drin. Dann habe ich ein Video gesehen von einer großen Chipsfirma mit Mikroskop draufgezoomt. Ah, da waren bestimmt 300 so kleine durchsichtige Käfer. Du willst ja gar nichts mehr essen, oder? Wenn du das alles so siehst und die Welt wird immer verrückter und alles wird immer abstrakter. Wisst ihr, eins trägt uns durch. Eine Sache, Glauben. Glauben trägt uns durch. Und das ist der Punkt, worum es geht. Wo bekämpft uns der Teufel? Wenn wir freudig singen und klatschen, wenn es uns finanziell gut geht, wenn alles läuft, wo bekämpft er uns? Wo? Am Glauben, nur am Glauben. Weil wenn er deinen Glauben dir rauben kann, wenn er deinen Glauben wegnehmen kann, wenn er machen kann, dass du nicht mehr glaubst, hat er dich in der Tasche, er hat dich im Sack. Und nochmal, er haut immer auf den Sack, egal wo er drauf trifft, es tut weh. Und ich sehe so eine Christenheit, eine ganz große Anzahl der Christen, die wissen überhaupt nicht, was Glauben ist. Sie denken, wenn sie glauben, dass es einen Gott gibt, haben sie Glauben. Der Teufel glaubt auch, dass es einen Gott gibt. Steht in der Bibel. Die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Die wissen das. Die waren jahrelang mit ihm zusammen. Auge in Auge. Das ist ja nicht Glauben. Glauben ist da, wo eine Herausforderung ist und du sagst, hey, davon stirbt man nicht. Das wird mich nicht überwinden, ich überwinde das und ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, mein Gott und ich, wir zusammen springen über die Mauer, wir überwinden weit. Und das ist der Kampf. Ist der schön? Macht der Spaß? Ist der leicht? Nee, aber was ist die Alternative? Sag mir, was ist die Alternative dazu? zu sagen, okay, Teufel, ich kündige dir, Gott, ich kündige dir auch, ich gehöre nicht mehr zu, ich gehe nach in die Schweiz, die ist neutral. Ich lege mich an den Genfer See und dann habe ich keine Feinde mehr. Glaubt ihr, das funktioniert? Es funktioniert nicht. Es gibt keine Neutralität irgendwo im Geist. Ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt, wenn du wegläufst, kommt der Teufel umso schneller. Und den Schaden, den du zu ihm schon zugefügt hast im Glauben, den hat er dir nicht vergessen. Den wird er dir richtig heimzahlen, wenn er könnte. Aber unser Gott ist für uns und er ist gut. Habt ihr die Feuer gesehen, Los Angeles? Haben an drei Punkten gleichzeitig angefangen. Was ein Zufall. Und was da gebrannt hat, Malibu und überall, da war ich vor 4 Monaten mit Bärbel. Ein Haus, wo ich habe im Fernsehen brennen sehen, da haben wir angehalten, haben einen Fahrerwechsel gemacht. Ich sage, Bärbel, das ist doch genau das Haus. Da hast du Flashbacks, das ist gerade mal 4 Monate her. Dann habe ich gebetet, ich sage, Herr, warum hast du mir das nicht gezeigt? Ich werde da gerne in die Gemeinde. Ich sage, hey, so spricht der Herr, in 4 Monaten ist ja alles platt. Dann habe ich den Herrn gefragt, warum hast du es mir nicht gesagt? Und dann bin ich aufgewacht, habe gemerkt, danke Jesus, dass du mir es nicht gesagt hast. Weil unser Herzlein will immer der große Verkündiger und Offenbarer sein, meins auch. Wir wollen alle vom Herrn gebraucht werden. Und da habe ich gedacht, boah, wenn ich das wirklich gesehen hätte, ich hätte ja gar keinen Urlaub gehabt. Ich hätte jedes Haus angeguckt und was, das brennt und das und alles ist weg und oh, nur noch Staub und Asche. Wo soll ich klingeln, wen soll ich warnen? Ich hätte ja keine ruhige Minute mehr gefunden. Und da habe ich gemerkt, wie gut Gott ist. Ich durfte das nochmal sehen, bevor es weg ist. Und das Komische war, wir haben da Häuser gesehen, Wahnsinns, 200 Millionen Villen. Die kosten 200 Millionen Dollar. Die siehst du so und denkst, boah, und dann da nicht ein einziges Mal habe ich Neid empfunden oder habe gedacht, da würde ich auch gern wohnen. Nee, es war so total neutral. Ich wusste, ich brauche das nicht, ich habe Christus. Das ist mein Schatz. Amen. Schon komisch, wie das alles so läuft, gell? Und wahrscheinlich hätten die meisten gesagt, hey, du komischer Deutscher, du Weltuntergangsprediger, geh nach Hause. Nee, ist, Gott sei Dank hat Gott mich davor bewahrt. Wir müssen nicht alles wissen. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Und ich bin so froh, dass wir unter seinem Schutz und unter seinem Schild sind. Was Besseres gibt's nicht. Was Besseres haben wir nicht. Leute, wenn wir dort wohnen würden, hätten das erlebt. Die Leute, komisch, dass vom halben Jahr haben fast alle Brandversicherer in L.A. den Hausbesitzern die Brandversicherung gekündigt. Na, ein Schelm, wer Böses denkt. Dann habe ich heute Morgen ein Video gesehen von einem Verantwortlichen der Stadt, wo er sagt, wir haben 2 Tage vor dem Event alles evakuiert. Da hat er sich versprochen. Schon komisch, dass die das wussten. Schon komisch, dass das Pentagon damals, als die Rakete reingeschossen wurde, war ja kein Flugzeug, dass da der Großteil, ach komm, lass mal's gut sein. Ja, schauen wir auf Jesus, oder? Aber wir haben den Geist der Wahrheit in uns. Wir wissen, was da läuft. Wir wissen, dass wir in der Endzeit sind. Wir wissen, dass der Teufel böse ist und Gott immer noch gut. Und er hat für dich und für dein Leben immer noch dieselben guten Gedanken. Und solange wir hier über die Erde laufen, bis die Entrückung kommt, sind wir unter seinem Schutz. Und das glaube ich. Er hat seinen Engeln befohlen. Und dann kommen manchmal Angriffe in unserem Leben, aber wir überwinden weit, sagt die Bibel. Wir überwinden weit. Überwinden heißt nicht nur, ja, ich mache dann einfach weiter. Überwinden heißt, ich bin ohne Schaden weitergegangen. Bärbel wird ohne Schaden das überwinden, Sammy wird es ohne Schaden, du wirst es ohne Schaden überwinden. Es macht dich stärker, nicht schwächer. Halleluja. Gehen wir ins Wort. Ich lese heute wieder aus Neues Leben vor, Epheser 2, ab Vers 1, Epheser 2, ab Vers 1. Und wir schauen uns heute einiges an, was Gott über uns, über dich denkt. Und er stellt ein paar Dinge fest, die für uns wichtig sind, wo wir uns manchmal selber wieder in die Erinnerung rufen müssen. Und hier heißt es auch, ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Wir waren früher tot aufgrund unserer Sünden. Schon mal erlebt, dass der Teufel kommt und sagt, hast du schon wieder gesündigt? Dein Fleisch, aber du nicht. Du bist ja nicht mehr dein Fleisch, sondern du bist Geist. Dein Geist ist sündlos. Dein Fleisch, solange du noch drin Aufenthaltsrecht hast, wird es dich ab und zu noch zum Sündigen verführen. Aber hier meint es, dass du früher, bevor du wiedergeboren warst, warst du tot aufgrund der Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Steht hier, glaube ich, nicht, aber das gefällt mir hier bei Neues Leben, dass hier ausdrücklich Satan steht. Okay? Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Interessant. Hat Gott schon mal schlimme Ereignisse angekündigt und den Menschen gesagt, flieht? Und sie haben gesagt, nö. Gott tut es immer wieder. Gott sagt, es wird nichts passieren, es sei denn, er zeigt es seinen Knechten, den Propheten. Das wisst ihr, oder? In den 20er Jahren ist in fast jede Synagoge Europas ein Prophet gekommen und hat gesagt, so spricht der Herr, flieht aus Europa, es kommt eine schlimme Zeit. Haben es die meisten Juden gemacht? Nein, die allerwenigsten. Die allerwenigsten haben geglaubt und sind gegangen, bevor der Österreicher an die Macht kam. Wichtig. Und immer wieder wiederholt sich das, ja, weil sie sich leiten lassen von dem Geist Satans und sie gehorchen dadurch Gott nicht. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden, das mag er nicht, wenn ich das predige, das weiß ich. Und du gehst jetzt raus aus der Technik in Jesu Namen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wer hat uns beherrscht? Wenn du von etwas beherrscht bist, hast du eigentlich nicht wirklich einen freien Willen, sondern du tust das, was dich beherrscht. Nämlich die Leidenschaften und Begierden der alten, sündigen Natur. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Alle Menschen, die auf die Welt kommen, sind dem Zorn Gottes ausgeliefert, von Natur aus. Religion und Satan sagt dir, Gott hat alle Menschen lieb. Und deswegen ist er für alle Menschen. Und du kommst automatisch in den Himmel. Jede Religion lehrt dir das, wenn du die Dinge der Religion erfüllst, kommst du automatisch in den Himmel. Die Bibel lehrt was anderes. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist mit der Geburt automatisch und auf Gedeih und Verderb auf dem Weg in die Hölle. Seht ihr, wie pervers Religion ist? Religion sagt dir nicht, du fährst mit 200 km auf den Grand Canyon zu. Nee, da gibt es eine Brücke. Ja, da gibt es eine Brücke, die heißt das Kreuz. Aber ob du die Brücke triffst oder daneben, ein Meter neben der Brücke, Pech gehabt, könnte man sagen, ist da auch vorbei. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht mehr und niemals wieder unter den Zorn Gottes kommen. Nicht ein einziges Mal, nicht ein kleines bisschen, sondern die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Jetzt schauen wir uns an, was Gott getan hat. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Nur durch die Gnade Gottes. Nicht durch Leistung, nicht durch Verdienst, nicht weil du so knuffig bist, nicht weil du irgendwie tolle Eltern hattest oder eine Oma, die gebetet hat. Das sind alles Dinge, die dazu wirken. Aber wenn Gott mit seiner Gnade nicht in dein Leben kommt, ist es unmöglich. Du kannst 30, 40, 50, 100 Jahre, wenn du alt wirst, für einen und denselben Menschen beten, dass er errettet wird. Wenn aber Gottes Gnade nicht wirksam in sein Leben kommt, aus welchem Grund auch immer, kann er nicht errettet werden. Wow. Lassen wir das mal setzen. Merken wir, um was es geht, um die Gnade Gottes. Wisst ihr, dass du jeden Tag die Gnade Gottes brauchst? Du brauchst die Gnade Gottes für dein Leben, für deine Firma, für deinen Job, für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder, für deinen Nachbarn, für Leute, für die du betest. Du setzt Gnade frei. Und die Gnade ist völlig umsonst. Gott hat dich begnadigt. Du warst vor Gericht, deine Anklageschuld wurde vom Staatsanwalt, der Satan heißt, verlesen und sagt, das hat der Thomas gemacht, das hat der Thomas gemacht, das hat der Thomas gemacht. Der Richter fragt dich, hast du das gemacht? Und ich sage, ja, ich habe das gemacht. Was sagt das Gesetz? Das Gesetz sagt dafür Todesstrafe. Jetzt muss der Richter, er muss die Todesstrafe verhängen. Er kann nicht sagen, ich mag den Thomas, können wir es nicht in lebenslänglich umwandeln. Nein, das Gesetz fordert den Tod. Und jetzt kommt Jesus in den Gerichtssaal reingelaufen und sagt, Herr Richter, ich möchte stellvertretend für den Thomas sterben. Nehmen Sie das an. Wenn der Richter das annimmt und sagt, okay, haben Sie sich das gut überlegt, ist das wirklich Ihr freier Wille, haben Sie wirklich darüber nachgedacht, was Sie gerade sagen. Sie wollen für den sterben, das ist ein Verbrecher, ein Drecksack. Der hat den Tod verdient. Und Jesus sagt, ja, ich will. In dem Moment, wo der Richter sagt, angenommen, kommt die Schuld auf Jesus und du läufst aus dem Gericht raus als freier Mann. Hast du das verdient? Hast du dir das erkauft? Hast du das erarbeitet? Nein, niemals. Und jetzt nimm das, wenn du es verstehst, nimm das schon wieder den ganzen Druck aus deinem Leben raus, wo der Teufel kommt und sagt, Lydia, du musst, Lydia, du musst, Lydia, du musst mehr beten, du musst mehr fasten, du musst mehr glauben, du musst mehr gehorsam sein, du musst weniger sündigen, du musst weniger essen, du musst weniger Alkohol trinken, du musst weniger rauchen. Was muss ich? Ich muss gar nichts. Ich darf und ich kann. Und ich werde, weil seine Gnade in mir mich befähigt. Selbst Paulus sagt, die Gnade Gottes an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern sie befähigt mich zu dem, was ich tue. Die Gnade Gottes ist es nicht mein Verdienst. Und er hätte sich berufen können. Er war der beste Schüler der höchsten Universität. Und er sagt, das alles erachte ich als Dreck gegenüber der überschwänglichen Gnade, die in mein Leben gekommen ist. Brauchst du Gnade? Komm, lass uns, mach mal deine Augen zu. Mach mal das gleich praktisch. Sag, Papa, ich nehme neue Gnade von dir. Danke, dass deine Gnade völlig umsonst ist. Und dass du in deinem Wort sagst, wer bittet, dem wird gegeben. So empfange ich jetzt neue Gnade für mein Leben. Halleluja, Amen. War das schwer? Das war nicht schwer. Das war nicht schwer. Das kannst du immer machen, wenn du vor einer Herausforderung stehst, wenn du vor einer Entscheidung stehst, wenn die Dinge ganz schlecht aussehen und du vielleicht gar nicht weißt, wie soll ich das lösen. Papa, ich nehme jetzt Gnade für die Situation. Und das Allerwichtigste, schreib dir das auf, nimm immer Gnade für dich selber. Weil du bist die Person, die mit dir am gnadenlosesten umgeht. Hör dir mir zu. Schon mal gesagt, bin ich blöd? Bin ich dumm? Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, oh, bin ich blöd? Ich kann das nicht. Ich bin einfach zu doof. Das ist Ungnade. Das ist Lieblosigkeit. Das ist Gnadenlosigkeit. Oder Gedanken, alle können das, nur ich nicht. Alle schaffen das, nur ich nicht. Das hat mit Gnade nichts zu tun. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Schon wieder schließt sich ein Kreis. Brauchst du mehr Glauben? Nimm neue Gnade. Sag, Papa, begnade mich, mehr zu glauben. Lass das Wort mehr in meinem Herzen wachsen. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn du jeden Tag nur Chips isst, wundere dich nicht, wenn dein Körper in der Woche komisch aussieht. Wenn dein Gemüt irgendwie verändert ist. Wenn wir geistig nur die Nachrichten aus der Welt hören. Wenn wir nur den Mist dieser Welt anhören, was mit der Bibel und mit Gott null, nicht 1%, null zu tun hat, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir uns verändern. Wenn wir merken, wir werden irgendwie depressiv, traurig, wir haben Hoffnungslosigkeit, wo soll das alles nur enden, wie soll das alles nur weitergehen und, und. All diese Fragen sind geklärt. Siehe, ich bin bei dir, alle Tage bis an der Weltende. Ich werde dich weder verlassen noch versäumen. So wichtig, so wichtig, so wichtig, so wichtig, dass wir uns selber disziplinieren und lehren, der Papa ist bei mir. Und wenn du eine Herausforderung hast wie der Semi, wo dein Chef dich reinruft, das ist für die meisten Leute Panik Nummer eins. Der Chef ruft mich rein, was kommt jetzt? Entweder kriege ich ein Lob oder einen Anschiss. oder keine Ahnung, was der von mir will. Da kannst du ruhig bleiben. Warum? Weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Ich meine, wenn du Dreck am Stecken hast, dann kannst du nicht ruhig bleiben. Aber da brauche ich dir es nicht beantworten, das weißt du selber. Aber wenn du dir nichts hast zu Schulden kommen lassen, dann weißt du genau, ich gehe da mit dem Frieden Gottes rein. Und wisst ihr, was der Chef am Ende zum Semi gesagt hat, nachdem das Gespräch sehr anstrengend war in der ersten Hälfte, die zweite Hälfte war wie, wenn ein Schalter umgelegt wird, sagt der Chef zu ihm, ich mag Sie persönlich sehr. Gell, Semi, so hat er es gesagt. Ich schätze Sie persönlich sehr. Wie sagt er das zu einem 20-Jährigen, ein Millionär, der hat Autos im Keller stehen im Wert von mehreren Millionen Euro? Versteht ihr, was ich sagen will? Was sieht er, was spürt er an einem 20-Jährigen Samuel? Nicht den Samuel, sondern den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit. Irgendwas ist bei ihm anders, deswegen schätzt er ihn. Wir machen einen Unterschied. Leute, wir werden mehr beobachtet von der Welt, als dass sie uns zuhören, was wir sagen. Wir werden mehr beobachtet. Wir werden mehr beobachtet. Und manchmal ist es gut so. Wenn alles passt, ist es gut so. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ist das cool? Wisst ihr, das Gute daran ist? Ich habe da keinen Anteil dran. Ich muss mich nicht dafür anstrengen und ich kann es auch nicht verlieren, weil es ist seine Gnade, die er mir geschenkt hat. Ist das cool? Denn er hat uns zusammen mit Christus, Vers 6, von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zum himmlischen Reich. Punkt. So wird er für alle Zeiten an uns all seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Wow! Gott hat was vor mit dir. Er möchte den Reichtum seiner Gnade und Güte an dir sichtbar machen. Noch ist das für die Welt nicht sichtbar, aber das wird kommen. Da kommen wir ganz am Ende dazu, wenn die Zeit noch reicht. Was er durch Christus getan hat, weil Gott, Vers 8, so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Ein kleiner Glaube am Tag deiner Bekehrung. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk. Sag mal, mir ist die Gnade geschenkt. Worden. Halleluja. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung, Gottes Schöpfung. Du bist Gottes Schöpfung, eine neue Schöpfung. In Vers 10, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir wandeln auf den Werken oder auf den Wegen, die Gott zuvor bereitet hat, sagt Luther. Vor dir liegen Wege, wo du beten kannst, sagen, Herr, ich möchte auf den Wegen gehen, die du für mich bereitet hast. Das sind vielleicht keine Wege, wo du großen Ruhm bekommst, aber vielleicht sind es genau die Wege, wo du weißt in deinem Herzen und bestätigt bekommst vom Heiligen Geist, ich bin richtig. Ich bin richtig. Alles, was ich jemals mir gewünscht habe, ist anders gekommen. Immer und immer wieder sage ich es euch. Immer wieder fallen mir Dinge ein, wo ich denke, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so? Ich wollte nach Amerika auswandern. Ich wollte so gerne Amerikaner sein. Gott sagt, ich habe da drüben genug, ich brauche dich hier, hier habe ich wenige. Immer wieder, wenn ich einen amerikanischen Film sehe oder irgendwas, so denke ich, da könnte ich jetzt auch sein, aber nee, ich bin hier im verregneten Heidelberg. Da kannst du dich drauf konzentrieren, du kannst dich ärgern und du bist den ganzen Tag betrübt und traurig oder du sagst, naja, es ist halt wie es ist und es ist gut wie es ist. Ich entscheide mich, es ist gut wie es ist. Haben wir das schon gehört die letzten paar Sonntage? Dass du sagst, es ist gut wie es ist, weil Gott keine Fehler macht. Weil ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, wo du sein kannst, als da, wo Gott dich haben will. Und da kannst du durch das wunderschöne Amerika fahren, egal wo. Wenn du da nicht hingehörst, wirst du dich fühlen wie ein Fremdkörper. Das passt nicht, versteht ihr? Und dann nützt es auch nichts da, sich drüber aufzuregen. Ich wollte in dem Haus nicht wohnen, ich wollte in der Nachbarschaft nicht wohnen. Der Treff 22 hier ist so schön. Ich fühle mich so wohl hier seit 14 Jahren. Und. Ich könnte endlos aufzählen, was alles war oder was mir nicht so gut gefällt oder wo ich immer denke, wie lang muss das noch sein? Es ist so lang, wie es ist, wie Gott es bestimmt hat. Punkt. Und dann hast du Frieden. Und dann bist du richtig. Und dann geht es dir gut. Den Frieden in deinem Herzen, Leute, der Friede, den Jesus gesagt hat, meinen Frieden lasse ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, meinen Frieden lasse ich euch. Wie ist Jesus sein Frieden? Genau da zu sein, wo er dich haben will, so zu sein, wie er dich haben will. Das ist genau der Frieden, der in deinem Herzen ist. Alles andere macht dich nicht glücklich. Alles andere macht dich nicht glücklich. Alles andere macht dich nicht glücklich. Und da kannst du suchen und probieren und gegen die Wand laufen und machen, das wird nichts. Nochmal, du kannst für alles Gnade nehmen. Ich kann Gnade nehmen und sagen, Herr, mach, dass ich mich im Treff 22 richtig wohlfühle. Funktioniert. Ich kann andere Sachen beten und sagen, Herr, ich nehme jetzt Gnade dafür. Ich als Papa würde den Sammy am liebsten aus der Firma rausnehmen, ihm 1 Million Euro aufs Konto geben, sagen, so, Sammy, geht's dir gut, jetzt hast du Geld, du musst nicht mehr arbeiten und keiner kann dich mehr schikanieren, kein Chef wird dich mehr rumkommandieren. Warum macht Gott es nicht? Er könnte es doch. Könnt ihr sagen, da und da liegt Gold, grab's aus, Goldklumpen so groß wie ein Autoreifen, kannst verkaufen, muss nicht. Warum macht er das nicht? Weil er gemein ist, weil er hinterfotzig ist, weil er geizig ist. Nein, weil er weiß, es wäre nicht gut für dich. Schau dir doch mal die Kinder von den Reichen an. Wie sind denn die? Ekelhaft. Ekelhaft werden die. Warum? Weil die nie durch die Charakterschule gehen. Weil die nie durch Schleifprozesse gehen. Jesus ist unser Vorbild. Ist Jesus auf dem tollsten Araber-Hengst, den teuersten Hengst von damals angeritten gekommen? War er von oben bis unten mit Gold behangen, wie die Rapper? Hey, yo, was geht ab? Wie war denn Jesus? Der war ganz unten, der hat gesagt, ich habe nicht mal ein Bett, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ging es ihm deswegen schlecht, war er depressiv? Nein, es ging ihm gut, weil er wusste, ich bin im Willen des Vaters. Wenn wir im Willen des Vaters sind, geht es uns gut. Der Teufel will nicht, dass es dir gut geht. Und er guckt, wenn du im Willen des Vaters bist, dass er kommt und dir das eine, eins reicht ihm. Er braucht nicht 10 Gründe oder Punkte. Ein Punkt, der dich nervt, den wird er dir zeigen. Und den macht er dir ganz groß. Da stellt er eine Lampe dahinter, die macht den ganzen Tag brrrt, brrrt, brrrt. Und ein kleines Tongerät, das macht immer dililing, dililing, dililing. Wenn Bärbel Wäsche wäscht, unser Trockner und unsere Waschmaschine haben so ein scheiß Piepsystem. Wenn das fertig ist, piepst es. Oh, und wenn die als Einkaufen ist und die Waschmaschine ist fertig, dann piepst das Ding eine Stunde im Keller. Ich könnte runter und aber ich muss ja wieder eine neue kaufen, wenn ich sie kaputt mache. Aber man denkt, das Ding hört nicht auf zu piepsen, Mensch. Wer hat denn sowas erfunden? Oder in Amerika, wenn du dich nicht anschnallst. Ding, ding, ding. Mittlerweile haben wir es ja auch, gell? In Japan ist es noch schlimmer, wenn du da 1 km/h schneller fährst als erlaubt, macht dein Auto ding, 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 da wirst du auch verrückt. Aber dann denke ich manchmal so, ding, ding, ding. Und so ist der Teufel. Der Teufel will deine Aufmerksamkeit auf das, was nicht so ist, wie du es gern hättest. Und jetzt musst du aufpassen, weil dann kommt Unzufriedenheit in dein Herz. Aus Unzufriedenheit wächst Rebellion. Könnt ihr euch erinnern? Rebellion, Hass, Unzufriedenheit und so weiter, das läuft immer so rum. Und dann denkst du, was ist wenn? Und dann erspürt das, wenn du nicht mehr happy bist. Und er streckt seine Fühler aus. Was macht denn den Thomas gerade so unhappy? Das schaut er sich an. Damit beschäftigt er sich. Ich sage manchmal zu Leuten am Telefon, wenn sie mich fragen, wie geht's dir, dann sage ich, ich rede jetzt nicht drüber, weil der Feind hört mit. Und wenn ich dir jetzt erzähle, was ich gerne machen würde, weil es mir gut tun würde, wie es mir geht und was mich gerade ärgert, dann habe ich die Befürchtung, es wird schlimmer, weil ich habe ihm erzählt, wo er den Hebel bei mir ansetzen kann. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wir brauchen Weisheit, Leute. Und manchmal, wenn etwas mich bedrückt und ich weiß, ich bete das jetzt auch nicht laut, dann bete ich in Sprachen. Ich sage, Heiliger Geist, verpackt es jetzt, der Teufel soll nicht mithören. was gerade bei mir Baustelle ist. Das ist Weisheit. Weil er wird dir dann genau Leute vorbeischicken. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was nicht zutrifft. Ich würde gern Ferrari fahren. Ich will kein Ferrari fahren. Das Einsteigen, Aussteigen ist mir viel zu kompliziert. Und das Bezahlen an der Tanke ist mir auch zu teuer. Also ihr versteht mich. Ich nehme mal einfach ein banales Beispiel. Und wenn ich mich jetzt dauernd mit Ferrari beschäftige, im Internet, im Bildchen, mein Bildschirmhintergrund ist ein Ferrari, der Teufel sieht, mit was wir uns beschäftigen. Ferrari hier, Ferrari da, Ferrari am Morgen, Ferrari am Mittag, Ferrari am Abend. Dann wird er dir immer Leute vorbeischicken, die einen Rolls-Royce fahren. Oder? Nee, ein Ferrari. Und dann wird vielleicht sogar mal einen treffen, der sagt, willst du auch mal reinsitzen, willst du mal anfassen, willst du mal riechen? Und was wird in deinem Herz passieren? Vor Jahren habe ich mir ein Traumauto gekauft. Das war ein Passat, das war mein persönliches Traumauto. Habe ich eine Freude gehabt an dem Auto. Es war das beste Auto mit der größten Ausstattung, das ich jemals hatte. Ich habe mich so gefreut an dem Auto. Alles, was ich mir gewünscht habe und darüber hinaus hat Gott mir geschenkt. Dann kam ich zum Pastor, der einen 57er BMW fährt. Ein Jahr alt, mit Leder, die Türen schließen elektrisch auf und zu, der Sitz elektrisch, Belüftung, Massage, alles Sachen, was man nicht braucht, aber schön ist. Dann bin ich mit diesem Pastor eine weitere Strecke gefahren, wieder zurück und steige in mein Passat ein. Ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, ist das eine Klapperkiste? Alles klappert, alles scheppert. Ich werde es nie vergessen. Ich habe das Ding hingestellt. Ich war so todtraurig über dieses Auto, was vorher total die Freude war. Todtraurig. Ich bin rein und gesagt, Bärbel, wir haben ein scheiß Auto. Ich sagte, was ist mit dir los? Was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Ja, ich habe mir die Werbeabteilung von Mr. S. angeschaut. Leute, das funktioniert mit allem. Mit dem Arbeitsplatz, mit deiner Frau, mit deinem Mann, sogar mit deinen Kindern. Kannst du sagen, oh, die Nachbarkinder, die sind aber viel erzogener wie meine. Warum? Die Nachbarfrau, die ist aber viel hübscher, die kocht viel besser. Meinem Arbeitskollegen, seine Abteilung ist viel besser als meine. Versteht ihr, was läuft? Und dann kommen wir in etwas hinein, was uns die Freude raubt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich spüre heute Morgen eine besondere Salbung hier und ich spüre eine Salbung, wie wenn der Vater sagt, ich habe dich lieb, ich möchte dich schützen. Ich möchte, dass dir es gut geht. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, ob ihr das wahrnehmt, ob ihr es greifen könnt, aber ich spüre, wie der Vater sagt oder das euch heute so auf den Weg gibt, damit es euch gut geht. Weil ich weiß, jeder von euch hat einen Punkt, wo er sagt, wenn das, dann wird es mir gut gehen. Mein Ferrari, mein persönlicher Ferrari. Glaub mir, du wärst nicht glücklich damit. Weil es gibt zu deinem Ferrari immer noch einen neueren und einen besseren. Verstanden, wie es läuft? Unzufriedenheit ist nicht abhängig von dem, was du hast oder nicht hast. Unzufriedenheit ist eine Herzenseinstellung. Es ist ein Charakterzug, wo du immer unzufrieden bist. Man kann dir das Beste schenken und du wirst unzufrieden bleiben, wenn du unzufrieden bist. Verstanden? Wie geht die Unzufriedenheit? Buße tun. Umkehren. Und sagen, Herr, verändere du mich. Und das wollen die allerwenigsten, die unzufrieden sind. Weil ihr Fokus ist, wenn ich krieg, was ich will, dann habe ich das. In Deutschland sind wir bei, ich glaube jetzt mittlerweile, 56%, fast 60% Scheidungen. Und wisst ihr, dass davon 80% von den Frauen sind, die sich scheiden lassen, nicht die Männer, die Frauen. Interessant, oder? Muss man sich doch mal fragen, warum? Warum verlassen die ihren Mann? Den Vater ihrer Kinder? Das ist eine Frage. Weil es langweilig geworden ist, weil der blöd geworden ist. Nein, weil sie unzufrieden geworden sind. Weil sie in ihrem Herz zulassen, dass der Teufel ihnen irgendwelche Gigolos zeigt. Oh, der kann aber toll tanzen. Ich gehe mal weg mit meinen Freundinnen in die Disco, ganz harmlos. Was für Typen gibt es in der Disco? Potenzielle Ehemänner. Natürlich keinen einzigen. Da sind Typen drin, die sind aus auf One-Night-Stands. Ach, mal so eine Familienmutti vernaschen nebenbei, auch nicht schlecht. Ich nehme mit, was geht. Und sie denkt, oh, der ist ja 10 Jahre jünger und interessiert sich für mich. Oh, wo? Der Teufel ist ein Lügner. Der will gar nichts von dir, außer eine Sache. Wenn er die hat, dann lässt er dich fallen wie eine Kartoffel. Aber ist erstmal die Begierde geweckt, brennt das Feuer, schwierig auszukriegen, gell? Ah, das hat so gekribbelt, so schön. Oh, ich habe wieder Schmetterlinge im Bauch gehabt. Nee, das sind nicht Schmetterlinge, das ist die Sünde. Die Sünde kribbelt auch. Die Sünde kribbelt. Kennt ihr alle, oder? Der Teufel hat eine super Werbeabteilung. Aber glücklich wirst du nicht bei ihm. Er gönnt niemand. Er ist ein totaler Egoist und er ist ein Lügner und ein Betrüger von Anfang an. Wow, Vers 11. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittenen nannten auch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Ihr müsst davon ausgehen, dass das geschrieben ist, kurz nachdem Christus kam. Wir heute denken anders, aber damals gab es nur die Juden, es war das Volk Gottes und dann war gar nichts mehr. So, und jetzt kommen die Christen, eine zweite Art, an denen Gott Interesse hat. Und jetzt wird es interessant. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen, wusstet nichts von den Zusagen, Prophetien, die er ihnen gegeben hatte. Die Prophetien für die Juden waren für die, Martin, Juden. Die waren nicht für die Heiden, egal wie die hießen. Nur die Juden hatten Anteil an den Verheißungen Gottes, die Heiden nicht. Okay. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Jetzt kommt Vers 13. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr in ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Halleluja. Ist das cool? So, 14. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Ist das cool? In Christus, eins, ohne Christus gibt es keinen Frieden und keine Einigkeit. Egal wer, egal wo, egal wie. Indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte. Was war die Mauer der Feindschaft, die die Juden von den Heiden trennte? Wer weiß es? Das Gesetz. Danke, Martin. Super. Das Gesetz war die Mauer zwischen den Juden und den Heiden. Die Juden wollten keine Mauer, die Heiden nicht. Aber durch das Gesetz war die automatisch da. Wenn wir in Deutschland leben, in Deutschland gibt es ein Gesetz, zum Beispiel, dass Stehlen bestraft wird. Wenn ich jetzt sage, oh, ich finde Stehlen cool, ich klaue wie das Zeug, was nur geht. Und du sagst, nee, da bin ich nicht dabei, das ist nicht mein Ding. Sind wir automatisch getrennt durch eine Mauer. Richtig? Du kannst mit mir nicht mehr, du sagst, na, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wenn der die anderen bestiehlt, bestiehlt auch mich, logischerweise. Er hat ja gerade selber bekannt, er beklaut alle. Verstanden? Und die Heiden haben sich gesagt, die Juden haben komische Gesetze, komische Waschungen, komische Regeln. Wir können damit nichts anfangen, die sind uns suspekt. Und die Juden haben gesagt, die Heiden, die sind verloren, die halten das Gesetz nicht, die kannten sie auch nicht und die wollten es auch nicht, also sind wir getrennt. So, verstanden, was der Zustand war. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen durch seinen Tod. Diese Mauer ist niedergerissen durch seinen Tod. Jetzt kommt der Schlüsselvers, da ist der Hammer, das ist der Schlüsselvers für heute. Und da hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet. Was steht hier? Seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Nein, das stimmt nicht. Er hat es nicht außer Kraft gesetzt, er hat es erfüllt. Also ein Ende bereitet. Christus ist des Gesetzes Ende. Warum? Weil er es erfüllt hat. Wo hat er das Gesetz erfüllt? Im Gerichtssaal, wo der Thomas steht und der Richter fragt, hast du das gemacht? Und ich sage ja. Ich bekenne mich schuldig. Das Gesetz fordert den Tod. Die Kraft des Gesetzes ist die Sünde. ist das Gesetz, die Forderung des Gesetzes erfüllt, bezahlt, bin ich nicht mehr unter dem Gesetz. Ein für alle Mal, nicht eine einzige Sache, ein für alle Mal. Okay? Das muss sich setzen, ich weiß, das ist nicht leicht. Christus hat das Gesetz erfüllt, beendet, abgetan, bezahlt, überwunden. Du kannst es nennen, wie du willst. Das Gesetz ist bezahlt. Und das Gesetz war als Feindschaft zwischen den Juden und den Heiden. Und Christus hat das Gesetz erfüllt für die Juden und für die Heiden. Leute, das war damals revolutionär. Wo Paulus das geschrieben hat, da stand die Todesstrafe drauf. Weil die das nicht wollten. Die Heiden wollten das nicht und die Juden auch nicht. Die Heiden haben gesagt, ja, der neue Glaube ist gut, aber mit den Juden wollen wir nichts zu tun haben. Die Juden haben gesagt, ja, wenn Christus wirklich der Messias ist, dann ist gut, aber ohne die Heiden. Sogar Petrus heuchelte, saß mit den Heiden zusammen und dann tat er so, wie wenn er nicht mit ihnen zusammensitzt. Die waren sich unsicher, ob das jetzt passt oder nicht. Und erst als dieser Engel dem Cornelius, glaube ich, hieß er, erschien und er sagt, schickt zu dem Mann, der Petrus heißt und lass ihn kommen und euch das Evangelium erklären. Und Petrus geht, glaube Petrus war es, wenn ich es noch recht weiß. Oder war es Paulus? Na egal. Der Mann Gottes kommt, erklärt ihnen das Evangelium, sie bekehren sich und dann sagt er, jetzt erst erkenne ich, dass Gott, Christus, auch für die Heiden gestorben ist. Weil Religion macht Bretter vor den Kopf. Religion macht Backsteine in den Schädel. Eine Mauer. Die kann aus Holz sein oder aus Steinen. Mauer ist Mauer. Die ersten Mauern waren immer Holz und dann kam Stein. Es fängt immer mit so einem kleinen, weichen Gedanken an und dann wird er hart und stur und fest. Also er hat das Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen bezahlt. Er musste es bezahlen, sonst wäre es ja nicht legal gewesen. Und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Die neue Schöpfung. Merkt ihr, wo der Schlüssel ist? Die neue Schöpfung zählt, nicht das Gebote halten. Die neue Schöpfung zählt, nicht das Gebote halten. Was bist du, ein Gebotehalter oder die neue Schöpfung? Entscheide dich. Du bist die neue Schöpfung. Und die neue Schöpfung hat Lust, die Gebote zu halten. Aber jemand, der die Gebote hält, wird nicht zur neuen Schöpfung. Verstanden? Die neue Schöpfung kommt durch wen? Wir haben schon geklärt. Durch den Heiligen Geist. Nochmal, du kannst 100 Jahre für einen Menschen beten. Wenn die Gnade durch den Heiligen Geist nicht wirksam wird, wird dieser Mensch keine neue Schöpfung. Und wenn er noch so sehr darum bemüht ist, die Gesetze zu halten, eine Übertretung reicht, dass er das Gesetz gebrochen hat. Stimmt's? Du musst nicht 100 Menschen töten. Wenn du einen umgebracht hast, bist du ein Mörder. Wenn du einmal geklaut hast, bist du ein Dieb. Wenn du einmal gelogen hast, bist du ein Lügner. Kommt nicht auf die Menge an oder wie oft, sondern das. Also bin ich die neue Schöpfung und aufgrund, dass ich die neue Schöpfung bin, bin ich von einem Stein zu einem Goldnugget geworden. Und das setzt der Teufel immer wieder an. Gott sagt dir, du bist aus einem Stein. Wie viel Wert hat ein Stein? Null. Du bist aus einem Stein einen neuen Stein geworden, nämlich ein Goldnugget. Die neue Schöpfung, Christus in dir. Wie viel Wert hat dieses Goldnugget? Unbezahlbar. Ändert sich das Goldnugget, wenn es in Dreck fällt? Seht ihr, wo der Teufel ansetzt? Wir sind noch in dieser Welt und diese Welt ist voller Dreck. Und ab und zu sündigen wir noch. Wir sind Gerechte, die ab und zu noch sündigen. Nicht Sünder, die ab und zu gerecht werden. Das erzählt ja die Religion. Also wirst du ab und zu noch als Goldnugget in den Dreck fallen. Die Bibel nennt es Aufstehen, Staub abschütteln. Staub ist Dreck. Staub ist Adam. Die alte Natur. Möchte gern mit der neuen Schöpfung. Geht aber nicht. Du wäschst den Dreck ab in ein Gebet und du bist wieder Goldnugget. Für dich. Aus Gottes Sicht immer. Aber der Teufel kommt und will uns sagen, du bist kein Goldnugget mehr, du bist wieder der alte Stein. Du hast es schon wieder gemacht. Und Leute, Christen, die das nicht verstanden haben in der Tiefe, werden immer wieder dem Teufel auf den Leim gehen und sich schlecht fühlen und sich schlecht fühlen und sich schlecht fühlen und sich vergleichen mit anderen und sich vergleichen, was sie nicht haben und schauen, was sie nicht haben. Ja, ich weiß, das ärgert dich, aber mich freut's. Halleluja. Amen. Merkt ihr, wie der Druck geht? Du bist ein Goldnugget. Ich habe noch nie ein Goldnugget gesehen, wo rumläuft und sagt, kannst du mich mal fühlen, ob ich wirklich ein Goldnugget bin? Beiß mal rein, bin ich echt? Echtes Gold. Das ist gechillt. Du darfst auch chillen im Geist. Ist nicht der Freibrief zum Sündigen, das habe ich nicht gepredigt. Aber Gold bleibt Gold und wertvoll. Wir haben gerade gelesen, dass der Vater in seiner Barmherzigkeit dich so sehr geliebt hat, dass er, obwohl du in den Sünden tot warst, haben wir das gerade gelesen, dich errettet hat durch Christus und dich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, sowohl die Juden als auch die Heiden. Und es ist nicht dein Verdienst, nicht dein Können, nicht dein Wollen, es war nicht mal deine Idee. Er hat dich verwandelt von einem wertlosen Kieselstein in ein Goldnugget. Jetzt müssen wir anfangen zu erkennen, dass ich jetzt Gold bin. Ich bin echt, ich bin wertvoll. Der Unterschied zwischen Kieselstein und Gold brauchst du keinem Kind erklären, die wissen das. Die sagen, oh, ist das goldig, das ist aber wertvoll. Kann ich den behalten? Nö, leider nicht. Du gehörst Christus. Und nur wenn wir seine Lügen glauben, fangen wir wieder an mit Zweifel. Vers 16. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt. Du bist versöhnt. Sag mal, ich bin versöhnt. Wie viel Versöhnung brauchst du jeden Tag noch? Keine. Du bist versöhnt. Wer sagt das? Behaupte ich das über dir? Behauptest du das über dir? Nein. Wer sagt das über dich? Der Richter. Der Richter sagt, okay, weil Christus in den Gerichtssaal kam und sagt, ich übernehme jede Strafe, die der Thomas schuldig ist und sogar den Schaden, der durch ihn entstanden ist, mache ich wieder gut. Leute, das ist nicht nur, dass Gott dir deine Sünden vergibt, er macht den Schaden wieder gut. In meinem ERF-Video hat vor ein paar Jahren eine Frau drunter geschrieben, als sie meine Geschichte gehört hat, wo ich Rocker war und böse war und Leute gequält habe und verhauen habe und Dinge angestellt habe. Wie kann Gott ihm vergeben? Was ist mit seinen Opfern? Erst da habe ich mich aufgeregt, dann habe ich gedacht, ja, eigentlich ist die Frage berechtigt. Was ist mit den Opfern? Was ist mit den Menschen, denen ich Leid zugefügt habe? Dann habe ich gedacht, was ist mit den Opfern von Paulus, als er noch Saulus war? Der hat wahrscheinlich Tausende von Christen eigenhändig umgebracht. Mit Freude, Spaß und mit Lachen. Und Gott vergibt ihm einfach so. Dann habe ich gucke gern nachts, wenn ich nicht schlafen kann, gucke ich immer so Crime, so nachgestellte Verbrechen. Und dann denke ich oft, eine Frau läuft nach Hause nach der Schicht und dann kommt so ein Typ, vergewaltigt sie, bringt sie um, schmeißt sie irgendwo hin und da liegt sie halb verschimmelt. Und ich denke immer, Gott, wo ist denn da Gerechtigkeit? Dann finden sie den Typ 30 Jahre nicht, gibt es ein neues DNA-Verfahren und dann nach 30 Jahren wird er verhaftet. Sitzt aber schon im Knast wegen was anderem. Habe ich gedacht, verrückt manchmal. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ist Gott gut? Ja. Ist er gerecht? Ja. Amen. Amen. Ja, ja, Amen. Ist die Antwort. Weil sonst, ich kann es nicht wieder gut machen. Christus macht es. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber er macht es. Glaubst du das? Guck mal, wenn ich meinen Schuldigern vergeben habe, und ich habe ja auch welche gehabt, wir sind ja immer Täter und Opfer zusammen gewesen. Die kommen ja auch nicht zu mir und sagen, Thomas, Entschuldigung, nee, ich habe ihnen vergeben und gut ist. Amen. Gott kümmert sich um den Rest. Gott kümmert sich um den Rest. Ich habe mich wirklich ernsthaft gefragt, könnte es sein, so rein theoretisch, steht nicht im Wort, ich sage nicht, dass das biblisch ist, aber rein theoretisch, könnte es sein, dass Gott so gut ist und sagt, jedes Mordopfer kommt automatisch in den Himmel? Könnte das sein? Darf er das? Darf Gott entscheiden, was er entscheidet? Könnte es sein, dass diese Frau, weil sie ein Mordopfer geworden ist, ihr Leben nicht mehr weiterleben kann, sich nicht mehr entscheiden kann für Christus, dass Christus sagt, ich begnadige dich. Kann das sein? Ist Gott besser als wir? Ich weiß das nicht, aber Gott weiß es. Und weil ich weiß, dass Gott es weiß, kann ich loslassen und sagen, ich muss das nicht wissen. Ich bin froh, die Stelle als Gott ist beim Arbeitsamt nicht ausgeschrieben. Er weiß es. Er weiß es. Ist es möglich, dass wenn ich einem Menschen Schaden zugefügt habe, wo ich noch nicht bekehrt war, dass Gott sagt, ich schenke ihm Gutes und Gnade, weil mein Sohn ihm was gemacht hat und ich möchte es wieder gut machen? Kann es sein? Und er wird vielleicht nie erfahren, dass er da was Gutes empfangen hat von Gott, weil du ihm Schaden zugefügt hast. Ist es möglich? Es ist möglich. Gott ist gut und gerecht. Gott ist gut und gerecht. Und das glaube ich. Er hatte sie in einem Verein durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Die Heiden waren fern von Gott, die Juden nahe. Ob die wirklich fern waren und die wirklich nahe, das lassen wir mal stehen. Aber vom Gesetz her, die hatten das Gesetz nicht. Es gibt Menschen, die haben keinen deutschen Pass, die sind kein deutscher Staatsbürger. Du bist deutscher Staatsbürger. Die Frage ist, benimmst du dich besser? Bist du ein besserer Deutscher als jemand, der vielleicht hier nur als Gast lebt? Verstanden? Okay. Durch das, was Christus für uns getan hat, Vers 18, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Halleluja. Halleluja. In einem Geist, nicht in einem Fleisch. In einem Geist. Nicht in einem Fleisch. Das Fleisch will das nicht, aber der Geist. Der Geist ist willig. Der Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Amen. Halleluja. Ein Tempel für den Herrn. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht. Das waren wir mal. Wir waren mal Fremde vor Gott, Fremde vom Himmel, Fremde vom Kreuz, Fremde ohne Bürgerrecht. Aber deswegen sind wir nicht länger Fremde, Vers 19, ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Steht es hier auch? Halleluja. Du bist jetzt Gottes Familie. Wer kann dir das wegnehmen? Wird Gott dir wegnehmen? Nein. Kann es der Teufel dir wegnehmen? Nein. Da haben wir aber gewonnen heute Morgen. Hä? Können wir zum Siegern. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet ihr auch eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Leute, nicht mehr lange, dann ist die Entrückung. Ich glaube nicht mehr, dass es lange dauert. Und ich glaube wirklich, wie ich es eigentlich immer geglaubt habe, eine Zeit lang geprüft habe, gesucht habe, ob es eine andere Möglichkeit. Ich glaube, wir werden am Anfang der 7 Jahre entrückt. Wir trainieren aber trotzdem. Wir sind eine Armee, die trainiert für den Krieg. Wenn der Krieg nicht kommt, haben wir gewonnen. Sind wir Armee, die nicht trainiert und der Krieg kommt plötzlich, haben wir verloren. Da sind wir uns einig. So, bald kommt die Entrückung. Und dann kommt der Antichrist und er wird 7 Jahre ein Reich aufrichten, wo er hier herrscht mit einer Weltreligion. Es gibt keine Christen mehr, keine Juden mehr, keine Moslems mehr. Und die anderen sind unwichtig. Es wird eine Religion geben, wo er sagt, ich bin Gott. Er alleine wird angebetet. Und seine Dämonen werden hier so herrschen, auch sichtbar herrschen, dass keiner sich traut, ihn nicht anzubeten. Es wird ein paar Staatschefs geben, die ihm nicht die Treue schwören wollen. Die werden so gequält von ihm, dass sie auf die Knie fallen und widerwillig ihm anbeten, aber dann ihn anbeten und ihm dienen. Und die Menschen werden alle das Zeichen des Tieres annehmen, die das tun, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und alle, die das Zeichen des Tieres nicht annehmen, werden einen Märtyrertod sterben. Er wird sie nicht leben lassen. Aber alle werden ihn anbeten, groß und klein, arm und reich. Er wird eine Krankenkasse einführen, eine Armee, eine Währung. Er wird die Zeiten ändern. Es wird keinen Sonntag mehr geben. Sonntag ist nicht mehr der Feiertag. Er wird es ändern. Er wird die Monate ändern, die Tage. Er wird die Namen und Jahre, alles wird er ändern. Alles, was irgendeinen Bezug auf Christus hat oder christlich oder biblisch, wird er komplett ändern. Und die Welt wird begeistert sein. Sie werden ihm zujubeln. Die ersten 3,5 Jahre macht er Frieden. Die Leute werden reich sein. Jeder wird ein Grundeinkommen bekommen von ihm, der das Zeichen hat. Die anderen werden ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Schlimmer, als es jemals in Corona war. Und es wird eine Zeit sein, die Bibel sagt, es wird die schlimmste Zeit sein, die je auf Erden war. Schlimmer als das Dritte Reich, schlimmer als Kommunismus, schlimmer als irgendwas, was jemals war. Die ersten 3,5 Jahre wird Frieden sein und die Leute werden begeistert sein von ihm. Und dann wird er in Jerusalem in den Tempel sitzen und sagen, ich bin Gott, betet mich an. Und dann werden ein paar aufstehen und sagen, nö, das machen wir nicht mit, du bist nicht Gott. Und dann wird es richtig heftig. Dann wird 3,5 Jahre richtig heftig mit Gewalt und Mord und Totschlag hier geherrscht. Richtig übel. Und am Ende der 3,5 Jahre wird Atomkrieg sein. Ist in Zacharja beschrieben. Während sie auf ihren Gebeinen stehen, wird ihr Fleisch auf den Knochen verwesen. Wie soll einer vor 2000, 3000 Jahren, ein Prophet, der das sieht, wie soll er einen Atomkrieg beschreiben? Man hat es in Hiroshima gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Atombombe in Hiroshima explodiert ist, Menschen sind verdampft in einer Sekunde und an der Wand war ein Schatten ihres Körpers, weil die Gammastrahlung kurz aufgehalten wurde durch ihren Körper und die sich aber in den Beton und in die Steine gebrannt hat. Die Menschen waren aber weg, die waren aufgelöst in nichts. In einer Sekunde verweste ihr Fleisch, während sie noch auf den Knochen standen. Jemand, der stirbt, fällt um, der steht nicht noch einen Tag. Sind wir uns einig? Damit das Fleisch verwesen kann. Da steht auch nicht, sie wurden aufgehängt. Nein, und das ist Atomkrieg. Der ist beschrieben in der Bibel. Und dann wird etwas Gewaltiges passieren. Während 1/3 der Erde verseucht ist, 1/3 der Meere verseucht, 1/3 der Menschheit tot und so weiter. Ganz übel. Die Erde ist komplett am Arsch, auf gut Deutsch, und die Menschheit auch. Dann kommt Jesus zurück mit dir und mit mir. Wir werden einen himmlischen Körper haben, eine Mischung zwischen Mensch- und Engelskörper. Wir werden unsterblich sein. Niemand kann uns etwas Böses. Wir kommen zurück auf Pferden, sichtbar im Himmel, und die ganze Menschheit wird sich wundern. Dann wird Jesus in Jerusalem auf dem Berg stehen und der Berg wird unter seinen Beinen auseinandergehen. Er wird durch das Osttor hineinschreiten und wird Herrschaft übernehmen. Und es beginnt ein 1000-jähriges Friedensreich. In diesem 1000-jährigen Friedensreich wirst du und ich mit ihm zusammen herrschen. Die Tiere werden nur noch Gras fressen. Die Menschen werden kein Fleisch mehr essen. Gute Botschaft für alle Vegetarier. Die sind nur noch ein bisschen zu früh. Und dann wirst du eingesetzt als Verwalter und du wirst 1000 Jahre mit ihm hier herrschen. Der Teufel wird für 1000 Jahre vom Erzengel Michael mit Ketten in die Hölle gebunden. Und kein Dämon wird hier mehr sein, kann hier mehr herrschen. Und Jesus wird mit dir zusammen anfangen, die Natur zu heilen. Er wird mit seiner Hand über die Wälder streichen und da ist wieder Wald. Er wird das Wasser heilen. Aus Jerusalem kommt ein Fluss. Church at the River. Hesekiel 47, lies es mal. Dieser Fluss fließt ins Meer und überall, wo das Meer tot war, vergiftet war vom Atomkrieg, wird wieder Leben kommen. Überall, wo dieses Wasser aus Jerusalem hinfließt, wird Leben kommen. Und in diesem 1000-jährigen Friedensreich wird Jesus nicht der nette Jesus mit den Sandalen sein, sondern er wird knallhart herrschen. Wer nicht spurt, rüber ab. Er wird mit harter Hand und mit eisernem Stab, sagt Offenbarung, wird er herrschen. Herrschen. Nicht Eierbobaya. Und du und ich mit ihm. Wir werden Erben sein über diese Erde. Vor ein paar Wochen habe ich sonntags gesagt, ich verstehe nicht, wann wir die Erben sind. Das kann eigentlich nur im 1000-jährigen Friedensreich sein. Gott hat zu mir gesprochen. Ja, genau da wird es sein. Du wirst ein Regierender sein in dieser Zeit. Ob Mann oder Frau, völlig wurscht in der neuen Schöpfung. Du wirst Ländereien besitzen. Du wirst über Nationen, wirst du der König sein über diese Nationen. Oder ein Gouverneur oder was auch immer, ein Statthalter, was immer Gott für dich vorgesehen hat. Leute, das wird spannend. Das wird spannend. Glaubt ihr das? Da wirst du Jesaja lesen. Der Löwe wird beim Lamm liegen und die Schlange bei den Babys. Die werden nicht mehr giftig sein, nicht mehr beißen. Wird Frieden auf Erden sein. Das ist der 7. Tag, wo Gott geruht hat, ist das 1000-jährige Friedensreich. Wir sind am Ende des 6. Tages. 4000 Jahre vor dem Kreuz, 2000 Jahre nach dem Kreuz. Wird das spannend? Das wird nicht langweilig. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Heute, jetzt und hier sind wir noch ferner davon. Keiner, der dich anguckt, wird sagen, was, du bist ein König, ein Statthalter? Ist klar, Marion, ja. Komm mal wieder runter, Marion. Es reicht, dass du Schauspielerin werden wolltest. Ja, das ist schon hyper genug. Und das ist gut so, weil das ist nicht, was Jesus über uns sagt. Wir sollen keine Schauspieler werden, versteht mich richtig. Wir sollen das werden, was Gott für uns vorgesehen hat. Und in dem Maß, wie wir hier treu waren, wird Gott uns dann dort gebrauchen können. Predigt es auf Bärbel, sagt sie euch das oft. Wer im Kleinen treu war, ist im Großen treu. Wer im Kleinen treu war, den wird Gott über Großes setzen. 1000 Jahre lang. Du wirst nicht mehr essen, nicht mehr trinken müssen. Deine Haare brauchst du nicht schneiden, deine Fingernägel nicht machen. Du wirst einen Körper haben, den man sieht, den man anfassen kann. Aber du wirst keinen Körper mehr aus Fleisch und Blut haben. Du wirst nicht schlafen müssen. Du bist wie ein Engel. Du wirst zufrieden sein, glücklich sein. Du wirst die Dinge sehen, wo Christus richtet, wo du sagst, wo du heute noch sagst, Jesus, warum der Mörder? Hau ihm doch mal um. Ich denke manchmal, Jesus, wenn du mir Macht geben würdest, ich würde so beten, jetzt alle, die ganzen Kinderschänder, bevor die Kinder schänden können, würde ich sagen, sei blind in Jesu Namen. Oh, wenn die alle blind wären, nichts mehr Fummel, Fummel, wo sind die Kinder? Die sehen sie ja nicht mehr. Versteht ihr? Ich habe solche Ideen manchmal. Und dann kommt der Heilige Geist, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Auf den sollt ihr hören. Amen. Sei okay, Herr, alles gut. Ich weiß, du bist gut. Nochmal, Gott ist gut. Ich verstehe nicht, warum das passiert. Aber einmal habe ich mit Gott vor vielen Jahren hin und her überlegt. Und habe ich gesagt, Gott, die abgetriebenen Babys, die Armen, die haben ja nie eine Chance. Oder. Und da habe ich so gedacht, was ist besser, wenn ein Mann 120 Jahre alt wird, vielleicht Brad Pitt heißt, Schauspieler oder Elvis heißt, auf der ganzen Welt Michael Jackson bekannt, alle umjubeln ihn, 5 Milliarden Platten verkauft und Star über Jahrzehnte und er geht in die Hölle. Oder ein Baby wird abgetrieben, geht automatisch wieder zum Vater. Was ist besser? Was ist besser? Jesus sagte das, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und dabei sich selber verliert. Der Teufel promotet nur seine Leute. Viele Christen kämpfen mit den Finanzen. Im tausendjährigen Reich werden wir so viel Finanzen haben. Da werden wir lachen über Gold und Silber. Da wird dein Wasserhahn und dein Türgriff aus Gold sein. Der Peanuts, der interessiert dich gar nicht mehr. Weil diese Dinge dich nicht mehr beherrschen oder leben. Wird das cool? Wird das cool? Dann wirst du Positionen haben, Land, Reichtum, Ehre, Anerkennung und einen übernatürlichen Körper. Und die Bibel sagt, dass jedes Jahr müssen alle Menschen nach Jerusalem kommen und Jesus anbeten. Wer nicht kommt, wird bestraft. Steht in Zacharja, könnt ihr mal nachlesen, vielleicht gebe ich euch die Bibelstelle, wenn es euch interessiert. Sie müssen jedes Jahr nach Jerusalem kommen und wer nicht kommt, wird bestraft. Jesus wird knallhart sein, er sagt dir nichts mit Auge zu und ich war heute müde. Leute, das wird spannend. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Egal wie die Leute heißen, die Corona gemacht haben oder L.A. angezündet haben oder sonstige Dinge tun. Das Interessante ist ja immer, die Simpsons kennt ihr, gell? Simpsons ist das prophetische Sprachrohr der Illuminaten. Der 11. September war da drin, der Einsturz der Brücken, der 2 Brücken letztes Jahr in den USA, den Waldbrand jetzt oder den Brand überhaupt in L.A. haben sie vorher. Müsst ihr selber mal gucken, da fallen dir die Augen raus. Und die lachen sich kaputt darüber. Sie sagen, wir sagen es, aber die glauben es ja nicht. Wir zeigen es vorher, aber die nehmen es nicht ernst. So ist der Teufel. Adam und Eva, ihr werdet sein wie Gott, sie waren ja schon wie Gott. Aber sie haben es nicht kapiert. Sie wurden dann wie Gott, nur ohne Gott. Satan wurde auch Gott, ohne Gott. Verstanden? Das ist die Katastrophe, nicht der Gewinn. Und das Interessante ist, dass der Teufel seinen Leuten, auch in dem Buch von Mary, da siehst du einige Hexen, da ist eine drin, die hat 300 Menschen umgebracht, eine Hexe. 300 Menschen umgebracht, sagt Jesus. Und der Meister hat ihr sein Reich versprochen. Der Teufel verspricht immer, sein Reich zu teilen. Er verspricht auch den Illuminaten, hier sein Reich zu teilen. Gestern habe ich ein Video gesehen, wo ein Christ hingeht und so einen Illuminaten-Mensch, der gerade aus seinem Tempel kommt, befragt, ob er an Gott glaubt. Ja, natürlich. Wer ist Gott für ihn? Luzifer. Wie ist Luzifer? Er ist rein, heilig, ohne Schuld. Er ist rein, heilig, ohne Schuld. Habe ich gedacht, interessant. Das ist er nicht. Das erzählt er ihnen. Und wisst ihr, was er noch ihnen erzählt? Wenn ihr mir nachfolgt und mir dient, werde ich mein Reich auf Erden aufrichten und ihr werdet mit mir zusammenherrschen. Denselben Mist hat er den Engeln erzählt. Der teilt mit keinem Engel auch nicht irgendwas. Er ist so egoistisch in sich selbst, dass er noch nie von seiner Macht auch nur ein Gramm abgegeben hat. Wisst ihr, dass diese Verheißung, hier zu herrschen und dass jemand mit einem Volk, was ihm nachfolgt, die Macht teilt, diese Verheißung ist schon gegeben. Wem? Uns. Wir werden mit Christus zusammen herrschen. Hat er das gesagt? Jesus hat uns gesagt, wir werden mit ihm zusammen herrschen. Die Illuminaten denken, das gehört ihnen. Nein, das gehört uns. Die Verheißung gehört uns, das Versprechen gehört uns, das Erbe gehört uns und wir werden zusammen mit Christus herrschen. Leute, stellt euch nur mal vor, nächstes Jahr ist die Entrückung. Nur mal theoretisch. Ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Das sind ein paar Minuten, die 7 Jahre im Himmel sind ein paar Minuten, bis Jesus sagt, umdrehen, Angriff. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind nicht lang im Himmel. Der Himmel ist auch nicht unser Zuhause, die Erde ist unser Zuhause. Und wenn hier die 1000 Jahre rum sind, wird der Teufel nochmal kurz freigelassen, dann wütet er wieder, macht wieder Krieg und dann wird er endgültig in die Hölle geworfen. Die Erde wird zusammengerollt, verbrennt und Gott macht eine neue Erde. Halleluja. Wow, da habe ich eine Riesenfarm, kannst mich besuchen kommen. Also, wir haben uns für die Ewigkeit an der Backe. Falls du mich nicht magst oder ich ein Problem mit dir habe, haben wir ein kleines Problem, was wir nur mit Christus lösen können, mit Gnade. Weil ich werde dich in Ewigkeit sehen. Ich habe euch schon mal gesagt, die meisten Menschen, die da draußen rumlaufen, wirst du nicht mehr lange sehen. Die wirst du in Ewigkeit nicht mehr sehen, wenn sie verloren sind. Ich wünsche mir, dass ein paar Menschen aus meiner Vergangenheit errettet sind. Ich weiß es nicht. Ein paar Klassenkameraden. Ich habe schon 4 Klassenkameraden den Sarg runtergelassen. Das ist heftig. Ist nicht schön. Und ich hoffe, die sind irgendwie errettet. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir. Aber ich weiß es nicht. Aber ich weiß, ich bin errettet. Amen. Und ich weiß, Gott ist gut. Gott ist gut. Amen. Also es wird spannend. Du kriegst alles, was du jetzt nicht hast. Weder Anerkennung, noch Ruhm, noch Reichtum, noch irgendwas. Wirst du alles. Du wirst einen Körper haben, wo du dich richtig wohlfühlst. Du wirst nie wieder einen Gedanken haben, soll ich abnehmen? Muss ich zum Zahnarzt meine... Nein, du wirst so einen tollen Körper haben. Ich freue mich drauf. Nie wieder duschen, nix, alles. Das wird so entspannt. Du kannst gar nicht mehr dreckig werden. An deinem himmlischen Körper haftet kein Dreck dieser Erde. Und Christus wird den gleichen Körper haben. Nämlich, wo er auferstanden ist, hatte er so einen Körper. Wird das cool? Vater, danke für das Wort. Danke, dass du unseren Glauben stärkst. Danke, dass du uns mit dieser Botschaft weiter in das Jahr 25 führst. Danke, dass wir keine Angst haben müssen vor niemand und vor nichts. Danke, dass unsere Zukunft gut ist. Danke, dass unsere Zukunft herrlich ist. Danke, dass wir die letzte Generation sind, 12:01. Papa, danke, dass wir das alles erleben werden. Die Entrückung, das 1000-jährige Friedensreich, zu herrschen mit dir. Papa, all die uns verspottet haben, werden uns sehen und sagen, boah, wow, danke, Papa, für diese Ehre. Aber auch jetzt noch hier ist die Zeit, wo Charakterschule ist, wo Absterben dran ist, wo Vergeben dran ist, wo Loslassen dran ist, wo Gnade nehmen dran ist, wo Vergeben dran ist, wo, ja, Segen sprechen dran ist, anstatt Fluchen. Papa, danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir nicht alleine sind. Danke, dass wir Sieger sind. Danke, dass wir Überwinder sind. Danke, dass wir Durchbrecher sind in dieser Zeit. Und danke, dass es alles, was wir heute gehört haben, macht es so leicht. Weil wir wissen, du hast dich dafür entschieden. Niemand kann uns es rauben. Und wir wollen uns selber nicht im Weg stehen. Wir wollen uns selber nicht stoppen. Und wie wir heute Morgen einander bekannt haben, ich laufe nicht weg. Ich laufe nicht weg. Ich laufe nicht weg. Ich laufe zum Vater. Ich laufe zum Vater. Ich laufe zum Vater. Halleluja. Amen. Amen.